Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Der Fortschritt zum Wissen, Gott, Mensch und Natur, Teil 2. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass ein wirkliches, wahres und allumfassendes Wissen alle Aspekte des Daseins annehmen, umfassen und durchdringen muss. Gott, Mensch und Natur, Welt. Das Höchste, das Individuum und den Kosmos, das Universum. Und wir hatten festgehalten, dass für das Individuum, um überhaupt eins werden zu können, die frühe egoistische Entwicklung des Menschen notwendig, unverzichtbar ist, damit er aus dem kollektiven Unterbewusstsein oder dem Massenbewusstsein herauswächst und zu einer Persönlichkeit wird, die sich dann höheren, weiteren und göttlicheren Zielen zuwenden kann. Heute wollen wir an dieser Stelle ansetzen und uns dem Bewusstsein der Natur, der Welt als Ganze zuwenden, dem kosmischen Bewusstsein. Und auch dies zunächst in seinem ersten und frühen Stadium der evolutionären Entwicklung. Denn das Hervortreten von Bewusstsein aus dem Urgrund, dem ursprünglichen Unbewusstsein, dem endlosen, dunklen Ozean, arbeitet sich auf zwei Linien aus. Man könnte sagen, durch zwei Kräfte. Durch ein Bewusstsein, das im Einzelnen, in der einzelnen Lebensform wirkt, und durch weite, uns verborgene Ströme eines subliminalen, universalen Bewusstseins. Dieses tiefe Meer, diese weiten Bewegungen organisieren sich auf der Oberfläche als Wellen, sozusagen als Muster. Und diese Wellen, diese Muster sind wir, als Einzelne, als Individuen. In uns Menschen werden diese Ströme, diese tiefen Bewegungen sozusagen konkret. Wir sind alle verschieden ausgestaltete Verkörperungen dieser kosmischen Kräfte. Und die Begrenzung auf eine bestimmte Auswahl oder die Betonung bestimmter Aspekte dieses universalen Ganzen macht den Unterschied aus. Den Unterschied zwischen unterschiedlichen Menschen und Individuen. Wenn wir nun in die Tiefen des Meeres blicken, und nicht auf das Spiel seiner Wellen, dann nehmen wir diese weiten Strömungen als universale oder kollektive Bewusstseinsmächte wahr, quasi subjektive Formationen der kosmischen Natur, des kosmischen Ganzen. Diese Formationen bilden dann, oder sie geben sich ein Mental, ein Leben, einen Körper, in Gruppen von Individuen. Um uns dies etwas bewusster zu machen, könnten wir, bezogen auf die aktuelle Menschheit, sagen, dass sich das ursprünglich amorphe Menschsein, die Menschheit als Ganze, in weite, nennen wir es, Kulturräume formt. Etwas Europäisches oder besser Indoeuropäisches, etwas Asiatisches, etwas Altamerikanisches oder Afrikanisches. Die Gruppen selbst und auch die Individuen, die darin leben, sind sich dieser Verdichtung nicht bewusst. Wir sind hier noch weit vor der Schrift, vor dem, was wir als Historie bezeichnen. Innerhalb dieser verdichteten Nebel formen sich nun durch Konzentration einzelne Galaxien, Völker oder Volksgemeinschaften, die gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, Germanen, Kelten, die sich selbst aber nicht als solche bezeichnen würden oder könnten, da sie um diese großräumigen Bewegungen nicht wissen und sich nicht als diese erkennen können. Das Gruppenmental und auch der Körper, in dem sich dieses Mental manifestiert, wird nun immer konkreter. Und ab einem gewissen Punkt beginnt sich die Gruppe als solche wahrzunehmen und zu verstehen. Etwa als Stamm, Franken, Sachsen. Und dies geschieht genau dann, wenn die Individuen sich so begreifen, sich selbst als Kollektiv verstehen. Wir sehen also im evolutionären Bewusstwerdungsprozess zwei Strömungen. Eine graduelle Verdichtung von kosmischem Bewusstsein, eine zunehmende Schärfung und Konkretisierung und ein Wachsen des individuellen Menschen, der dann diese kollektiven Formen füllt, begreift, aufnimmt, benennt und entwickelt, nach vorne bringt. Oder anders gesagt, der kosmische Geist, Cosmic Spirit, organisiert seine kollektiven Einheiten durch das Individuum. Erst durch das Individuum drücken sie sich selbst aus. Nur durch das Individuum wachsen sie und werden als Kollektiv bewusst und bewusster. Der kosmische Geist erhebt die Welt, die Natur, durch das Individuum aus dem Unbewusstsein zum Überbewusstsein, bis sie sich in der Begegnung mit dem Transzendenten vervollkommnet und verherrlicht. Und er, der kosmische Geist, muss es auf diese Weise tun. Denn als Ganzes, in der Masse, bewegt sich das kollektive Bewusstsein allzu nah am Unbewusstsein. Seine Bewegung ist unterbewusst, dunkel, ohne Stimme. Und es benötigt das Individuum, um sich auszudrücken, es ins Licht zu bringen, es zu organisieren und tatsächlich in der Welt wirksam werden zu lassen. Man könnte sagen, dass dieses Massenbewusstsein ein Puls, eine Bewegung ist, die aus einem vagen, nur in Ansätzen geformten, subliminalen oder unterbewussten Strom hervortritt, wie die großen, weiten Unterströmungen in den Tiefen der Ozeane, die sich uns an der Oberfläche kaum offenbaren. Und diese Ströme, diese weiten Bewegungen und das Massenbewusstsein, das daraus erwächst, verkörpern eine Dichte, eine Kompaktheit, die wir als Individuum, als Einheitlichkeit, fast als Gleichheit wahrnehmen. Eine blinde oder fast blinde Einheitlichkeit, die das Individuum in dieser Masse unterdrückt, in gewisser Weise erstickt. Denn wenn das Individuum denkt, dann denkt es wie das, in dem es sozusagen schwimmt, als Teil dieses Ganzen. Es verkörpert und repetiert zunächst einmal das Motto, die Parole, die allgemeingültige Idee und Haltung, die Tradition, den allgemein anerkannten Rahmen der allen gemeinsamen Bewegung. Und wenn es handelt, dann meist unbewusst, instinktiv, im Impuls und Rhythmus des Ganzen. Oder es richtet sich nach allgemeinen Regeln, nach den für die Masse geltenden Gesetzen oder einfach nach der Herdenmentalität. Und dieses Massenbewusstsein, dieses allgemeine Leben und Wirken kann ausgesprochen effektiv und kraftvoll sein, wenn es ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen findet, die dieses Bewusstsein, diesen Geist verkörpern, ausdrücken, organisieren und darin die Führung übernehmen. Dann kann die daraus entstehende Massenbewegung aus dem Moment heraus unwiderstehlich sein, wie eine Lawine, ein Sturmwind, der alles andere hinwegfegt. Wir finden dafür zahllose Beispiele in der Geschichte der Menschheit, die alle auf ihre Weise große und wesentliche Veränderungen gebracht haben, die neue Räume eröffnet haben, die alte Formen, die stagnierten und sich daher zurückziehen mussten, innerhalb kürzester Zeit in der materiellen Schöpfung zerbrachen und die neue Formen schufen. Kollektive Körper, die ein neues Zeitalter begründeten oder möglich machten. Alexander, Cäsar und Augustus, Sargon und Echnaton, der Sturm aus der Wüste des frühen Islam, Genghis Khan, Qin Shi Huangdi, Tokugawa, Napoleon, in gewisser Weise auch Lenin oder Mao. Doch dies ist ein Wirken, eine Wirksamkeit im Äußeren, in der äußeren Welt. Und so notwendig diese ist oder sein mag, das äußere Leben ist, wie wir wissen, nicht alles. Es gibt in uns ein Mental, eine Seele, einen Geist, Spirit. Und unser Leben hat keinen wirklichen Wert, wenn es kein wachsendes Bewusstsein verkörpert. Wenn Leben und Mental nicht zu einem Ausdruck, einem Instrument, einem Mittel der Befreiung und Erfüllung der Seele, des in uns wohnenden Geistes werden. Und der Fortschritt dieses Mentals, dieser Mentalität und das Wachsen der Seele hängt vom Individuum ab. Und deshalb muss es im Kollektiv die Freiheit und Unabhängigkeit besitzen, das ausdrücken zu können und in die Manifestation zu bringen, was in der Masse noch nicht ist, was dort noch nicht in Erscheinung getreten ist. Man könnte sagen, dass das Kollektiv, die Masse, das Feld ist und das Individuum, der einzelne Mensch, nach immer größerer Wahrheit sucht und diese darin formt, gestaltet, quasi erschafft. In der Masse selbst verliert er sich, verliert seine besondere, ihm eigene Ausrichtung. Er wird zu einer Zelle des Ganzen und vom Ganzen, vom kollektiven Willen, von der kollektiven Vorstellung, vom Massenbewusstsein gesteuert und bewegt. Und deshalb muss er sich in gewisser Weise davon lösen, sozusagen beiseite treten. Er muss seine eigene persönliche Wirklichkeit im Ganzen behaupten. Sein eigenes Mental muss aus der allgemeinen Mentalität hinaustreten. Sein eigenes Leben muss sich von der Einförmigkeit des kollektiven Lebens unterscheiden. Und sogar sein Körper muss etwas entwickeln, was einzigartig und unverwechselbar in der Physis des Gesamtkörpers ist. Er muss sich letztlich sogar in sich selbst zurückziehen, um sich selbst zu finden. Denn nur wenn er sich selbst gefunden hat, kann er tatsächlich, im spirituellen Sinne, eins mit allem werden. Der Versuch, dieses Einssein, diese Einheit über das Mental, das Vital oder den Körper zu erlangen, führt, wenn die eigene Individualität noch nicht stark genug ausgeprägt ist, zu einem Versinken im Massenbewusstsein, das schlichtweg übermächtig ist. Dann aber verliert der Mensch, das Individuum, alles. Die Erfüllung seiner Seele und ebenso die Erfüllung seines Mentals und seines Lebens. Er ist nicht mehr als eine Zelle des Gesamtkörpers. Auch dieser Gesamtkörper, das kollektive Wesen, mag dann durchaus stark und dominant sein. Doch ohne das unabhängige Wirken seiner Individuen verliert er nach und nach seine Plastizität und damit sein evolutionäres Momentum. Wenn wir die Geschichte der Menschheit unter diesem Blickwinkel betrachten, dann sehen wir, dass die fruchtbarsten Perioden im Sinne der Bewusstseinsentwicklung die waren, in denen der Einzelne, das Individuum aktiv und mental, vital oder auch spirituell lebendig war. Und genau dies ist der Grund, warum die Natur das erfunden hat, was uns heute so sehr vertraut ist, dass wir es nicht einmal bemerken. Das Ego. Dieses Ego dient dazu, sich als Individuum vom unbewussten oder unterbewussten Massenbewusstsein zu lösen und zu einem unabhängigen, darin lebenden und wirkenden Mental, zu einer eigenständigen Lebenskraft, zu einer Seele, zu einem Geist, Spirit zu werden, zu einem Individuum, das sich in der Welt verortet und mit ihr in Beziehung tritt, das aber nicht in ihr ertrinkt, untergeht und damit quasi nicht existent und auch nicht wirksam und im Sinne der Evolution hilfreich ist. Es ist zweifellos wahr, dass das Individuum, der Mensch, Teil des kosmischen Seins ist. Doch er ist ebenso eine Seele, die aus der Transzendenz in das Kosmische hinabgestiegen ist. Er kann diese Wahrheit, diese Wirklichkeit nicht von Beginn an manifestieren, denn er ist in seiner menschlichen Natur noch zu nah am kosmischen Unbewusstsein und zu weit entfernt vom ursprünglichen Überbewusstsein. Und deshalb muss er sich erst als mentales und vitales Ego finden, bevor er sich als Seele oder Geist weiß. Bei all dem in unserem graduellen Prozess der Individualisierung, der Formung unserer Persönlichkeit, dürfen wir nicht vergessen, dass unser wirkliches und wahres Individuum nicht das mentale, vitale oder das körperliche Ego ist. Denn diese Formung der Persönlichkeit hat noch nichts mit Wissen zu tun, oder zumindest nicht mit dem, was wir in unserem Kontext unter Wissen verstehen. Es ist ein Wirken, eine Bewegung von Wille, Kraft und egoistischer Selbstverwirklichung. Wissen ist dabei ein nachrangiges, sekundäres Element. Und deshalb muss der Mensch irgendwann hinter den Vorhang seines äußeren, egoistischen Wesens blicken und versuchen, sich selbst zu wissen. Er muss in sich selbst den wahren, wirklichen Menschen finden. Denn was auch immer er, der Mensch, an praktischem Wissen erlangt und in der Welt umgesetzt und verwirklicht hat, wenn er dies nicht tut, wenn er diesen Schritt nicht geht, dann wird er nicht viel mehr als ein Tier sein. Und dabei, in diesem Prozess, muss er sich zunächst seiner eigenen, naturhaften Anteile bewusst werden, seines Egos, seines Mentals, seines Lebens, seiner Lebensnatur, seines Körpers, um dann zu erkennen, dass er selbst, das, was er wirklich ist, etwas anderes sein muss als das Wirken und Handeln dieser naturhaften Wesensteile und dass sein eigentliches Ziel nicht darin bestehen kann, sich selbst in egoistischer Weise zu behaupten und darin seine Erfüllung zu finden. Er mag sich dann der Natur oder der Menschheit zuwenden und seine Erfüllung dort, darin suchen, und so einen ersten Schritt auf dem Weg zu einer Einheit mit der Welt, dem Rest seiner Welt tun. Oder er kann sich dem Übernatürlichen, Gott, zuwenden und sich so auf den Weg zur Einheit mit Gott begeben. Gewöhnlich geht der Mensch beide Wege, schwankt immer hin und her zwischen dem einen und dem anderen. Und er verankert sich mal hier, mal dort, je nachdem, was er wo gerade entdeckt und was für ihn für eine Zeit lang im Zentrum steht. Und doch dreht sich der Mensch auf beiden Wegen zunächst einmal um sich selbst. Sein Wissen um die Welt und die Natur, sein Wissen um Gott sind nur Hilfsmittel, in gewisser Weise Spiegel seiner selbst. Er sucht in ihnen seine eigene Vervollkommnung. Er versucht, sich durch sie selbst zu verstehen und zu wissen und durch sie das höchste Ziel seiner eigenen individuellen Existenz, seines eigenen Daseins zu erreichen. Mit Blick auf die Welt, die Natur, nimmt dies gewöhnlich die Form eines mentalen und vitalen Erkennens und Selbstwissens an und einer Art Meisterschaft über sich selbst und über die Welt, die Dinge und das Leben. Auch dies im rein mentalen und vitalen Sinne. Die Ausrichtung auf Gott kann sich ebenfalls in dieser Weise zeigen, allerdings dann in einem höheren Sinne, in einem anderen Verständnis von dieser Welt und vom Selbst. Oder, und dies kann bei eher religiös geprägten Menschen in den Vordergrund treten, sie führt zu einer Suche, einem Sehnen nach individueller Erlösung. In jenseitigen Himmeln, durch ein Eingehen in das höchste Selbst, das höchste Sein oder das höchste Nichtsein, in die absolute Seinseligkeit oder ins Nirvana. Wie es auch sei, es ist hier immer das Individuum, das sucht und will. Es sucht nach seinem Selbstwissen, sucht nach dem Ziel, dem Sinn und Zweck seiner eigenen Existenz. Und alles, was sich diese Suche als Kleid anlegt, Altruismus, Dienen oder die Liebe zur Menschheit, Pflichtbewusstsein gegenüber anderen, die eigene Selbstauslöschung oder Auflösung, wie fein und subtil sie auch immer sein mögen, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dabei tatsächlich um uns selbst geht und dass all dies in Wirklichkeit Wege, Hilfsmittel sind, um unsere eigene Individualität zu verwirklichen. Diese Erkenntnis kann uns, wenn wir dies und damit uns selbst auf eine bestimmte Weise bewerten, sehr tief treffen. Es mag uns so erscheinen, als ob letztlich alles nichts anderes ist als ein sorgfältig und in schönen Farben verkleideter Egoismus. Und wir müssen dann oder könnten zu dem Schluss kommen, dass dieses getrennte Ego die endgültige Wahrheit und Wirklichkeit des menschlichen Daseins ist und dass der Mensch, wenn er sich überhaupt davon befreien kann, dies nur durch Selbstauslöschung im formlosen Ewigen des Grenzenlosen tun kann. Doch hinter dieser durchaus kraftvollen Erfahrungswirklichkeit steht ein noch tieferes Geheimnis, dass all dem, der Individualität des Menschen und seinem Sehnen und Verlangen, seinen wirklichen, eigentlichen Sinn gibt. Und dies ist das Geheimnis des spirituellen und ewigen Individuums, des Purusha. Dieser Purusha, die spirituelle Person, die Göttlichkeit des Individuums, ist der Grund dafür, dass die Vervollkommnung oder Befreiung, im Westen meist Erlösung genannt, individuell sein muss und nicht kollektiv. Auch das Kollektiv, das kollektive Bewusstsein, mag nach Vollkommenheit streben. Doch diese kann dort nur verwirklicht werden, wenn die Individuen, aus denen es besteht, vollkommen werden. Das Individuum, der Einzelne, ist er, es, das Göttliche. Und deshalb muss das Individuum sich selbst finden, in dem, was es wirklich ist. Und dies geschieht in seiner vollständigen Überantwortung und Selbsthingabe an das Höchste. Durch die Beseitigung des mentalen, vitalen und physischen Egos und selbst des spirituellen Egos wird es zum formlosen und grenzenlosen Individuum und es lebt im Frieden und in der Freude dieser Grenzenlosigkeit. In der Erfahrung, dass es nichts und niemand ist und gleichermaßen alles und jedes oder dass es das Absolute, der eine jenseits aller Dinge ist, erfährt es sich selbst als Brahman im Individuum, als Brahman, der diese wunderbare Verschmelzung oder Vereinigung bewirkt. Die Vereinigung oder Verschmelzung seines ewigen Einzelnen mit seiner allumfassenden oder höchsten und alles transzendierenden Einheit ewiger Existenz. Dabei ist es unerlässlich, über das Ego hinauszugehen. Doch es ist unmöglich, über das Selbst, das wahre Individuum, hinauszugehen. Oder nur in dem Sinne, dass wir es dort gleichermaßen als das Höchste und Universale erfahren. Denn das Selbst ist nicht das Ego. Dort im Selbst verschwindet jegliche Trennung und der vermeintliche Widerspruch zwischen Individuum, Gott und Welt. Doch das Selbst, die spirituelle Wirklichkeit, verschwindet nicht. Es bleibt, nun vereint mit dem Einen und dem Allen. Dies ist, so könnte man sagen, der höchste Erfahrungszustand des Individuums. Doch wie können wir als Mensch dorthin gelangen? Zunächst einmal müssen wir erkennen oder zumindest erst einmal glauben, davon ausgehen, dass dieses Leben nicht alles ist. Dass unsere tatsächliche, wahre Individualität ewig ist. Und wir müssen uns dieser Unsterblichkeit der Seele, wie wir es nennen, auch wirklich bewusst werden. Wenn dies in unserem Denken verankert und zu einer konkreten Erfahrung geworden ist, wenn wir tatsächlich wissen, dass es Zustände gibt, die jenseits des Materiellen liegen und dass wir vor diesem Leben existiert haben und auch nach diesem Leben existieren werden, oder dass es frühere Leben hier auf der Erde gab und auch weitere geben wird, dann können wir über die Unwissenheit, die uns an die Zeit bindet, hinausgehen. Wir können das Jetzt oder das kleine Zeitfenster unseres aktuellen Lebens erweitern und unsere Ewigkeit besitzen, empfinden und sein. Ein weiterer Schritt besteht darin zu verstehen, dass unser Oberflächenbewusstsein, unser Wachbewusstsein nur ein kleiner Teil unseres Wesens ist. Und wenn wir dann nach und nach den Abgrund des Unbewussten und die Tiefen des Unterbewusstseins und des inneren Subliminalen ausloten und die Höhen des Überbewussten erklimmen, dann weicht ebenfalls nach und nach die Unwissenheit über unsere innere Psychologie, über die wirklichen Zusammenhänge dessen, was in unserem Wesen geschieht. Darüber hinaus müssen wir verstehen und tatsächlich herausfinden, dass es etwas in uns gibt, das etwas anderes ist als unser Mental, unser Vital und unser Körper. Und zwar nicht nur eine unsterbliche, sich stets entwickelnde, individuelle Seele, sondern auch ein ewiges, unwandelbares und unveränderliches Selbst. Wir sehen dann die Facetten oder Kategorien unseres spirituellen Seins. Und wir erkennen, dass alles in uns ein Ausdruck dieses Selbstes, dieses Geistes ist. Dies verbindet unsere niedere mit unserer höheren Existenz. Und die Unwissenheit über unsere tatsächliche Beschaffenheit, über das, was wir tatsächlich sind, lichtet sich. Und wenn wir unser Selbst, unseren Geist, Spirit entdecken, dann entdecken wir Gott. Wir sehen, dass es ein Selbst jenseits von Zeit gibt, und wir schauen dieses Selbst in einem kosmischen Bewusstsein als das, als die göttliche Wirklichkeit, die hinter der Natur, hinter dieser Welt steht. Unser Mental öffnet sich für den Gedanken an das Absolute oder für die Wahrnehmung dieses Absoluten. Und wir sehen, dass das Selbst und das Individuum und der Kosmos Gesichter dieses Absoluten sind. Und dies löst uns aus der kosmischen, der ich-bezogenen, der eigentlichen, ursprünglichen Unwissenheit. Und all dies führt dann notwendigerweise dazu, dass sich unsere Sicht auf das Leben und auf den Sinn des Lebens, dass sich unser Denken und unser Handeln nach und nach verändern und verwandeln. Und in dem Maße, in dem dies geschieht, verschwindet dann auch unsere praktische Unwissenheit. Unsere Unwissenheit über das Ziel unseres Daseins und die Art und Weise, wie wir in der Welt wirken sollen. Und dann betreten wir den Pfad, der uns aus der Falschheit, aus dem Leid hinausführt und uns in eine wahre, vollständige und zutiefst freudvolle Existenz eintreten lässt. Auf diesem Weg entdecken wir Schritt für Schritt, dass die drei Kategorien oder Wirklichkeiten, mit denen wir begonnen haben, Mensch, Welt, Gott, tatsächlich eins sind. Denn wir sehen, dass wir in dem, was wir hier als Mensch sind, eins mit der Welt und der Natur sind. Unser Mental, unser Leben und unser Körper, die Seele, die in diese Natur hineingetreten ist und sich in der Zeit entwickelt, alles, was in uns bewusst, unterbewusst oder überbewusst ist, all dies ist in ihren vielfältigen Beziehungen mit ihren zahllosen Auswirkungen und Ergebnissen Kosmos, Welt, Natur. Doch wir sehen ebenso, dass wir in all dem, was dahinter steht, hinter dem, was wir hier sind und manifestieren, hinter dem, was der Kosmos, die Natur ist, eins mit Gott sind, mit dem Absoluten, dem Geist, dem Spirit, mit dem Selbst jenseits von Raum und Zeit und mit dem Selbst, das im Kosmos manifestiert ist, mit dem Herrn der Natur, mit einem Absoluten, einem Selbst, das sich selbst aus sich selbst heraus in einer Vielheit seiner selbst als Kosmos hervorbringt und sich in der Natur verschleiert. Wir als Mensch finden in beiden Verwirklichungen die Einheit mit allen anderen Seelen und Wesen. Einmal in der Natur, denn wir sind eins mit ihnen im Mental, im Leben, in der Lebenskraft, in der Materie, in der Seele, in allen kosmischen Gesetzmäßigkeiten und ihren Folgen und Ergebnissen, auch wenn die Ausdrucksformen selbst unterschiedlich sind. Und wir finden sie, diese Einheit ebenso, hier dann in einem absoluten, vollständigen Sinne in Gott. Denn das eine Absolute, das eine Selbst, der eine Geist ist auf immer und ewig das Selbst aller und gleichermaßen der Ursprung dieser zahllosen Unterschiedlichkeiten. Er besitzt sie und er erfreut sich daran. Wir sehen also, dass Gott und Welt, Gott und Natur tatsächlich eins sind. Wir erkennen, dass das Absolute all diese relativen Dinge ist. Und wir erkennen ebenso, dass alle Aspekte, alle Wirkweisen, Manifestationen des einen Geistes sind. Wir erkennen, dass es das Selbst ist, das all dieses viele Werden geworden ist. Und wir fühlen oder empfinden, dass die Macht des Seins und des Bewusstseins des Herrn allen Seins und aller Wesen, das, was wir Shakti nennen, das ist, was im Kosmos wirkt. Natur ist. Der Mensch kann zu dieser Offenbarung auch dann gelangen, wenn er sich ihr über das Wissen um das Universum nähert. Denn wir betrachten die Natur, Materie, Kraft und Leben naturgemäß durch das, was wir als Mensch sind, durch unser Mental. Und deshalb versuchen wir, hinter all dem auch ein Mental zu sehen, einen Willen, eine Intelligenz, die im Wirken der materiellen Kraft verborgen sind und die sich in Materie und Leben und ihren zahllosen Formen ausarbeiten. Und wir nehmen diesen Willen, diese Intelligenz als eins wahr, als etwas, das im Wachbewusstsein, im Unterbewusstsein wie auch im Überbewusstsein wirkt. Wir finden die Seele im Körper des materiellen Universums. Und wir finden eine Art Übernatur hinter der Natur. Eine höchste Macht des Geistes in der Zeit und jenseits von Zeit, im Raum und jenseits von Raum. Eine bewusste Macht des Selbstes, die durch sich selbst und aus sich selbst heraus alles werden wird. Ein Absolutes, das durch sie alles manifestiert. Und so erkennen wir die Welt, den Kosmos, nicht nur als materielle Energie, Lebensenergie und mentale Energie, als Naturkräfte, sondern als die Macht des Wissens und Willens des göttlichen Herrn allen Seins, als die Bewusstseinskraft des Selbstexistenten, Ewigen und Grenzenlosen. Und wenn der Mensch sozusagen den dritten Weg geht, nicht sich selbst oder das Universum wissen zu wollen, sondern Gott, dann beginnt er auch hier erst einmal mit einem Blick auf das, was ist, er selbst, die Natur. Er spürt, dass darin etwas ist, was man nicht sieht, eine Gegenwart, eine Kraft. Die Natur scheint beseelt zu sein. In Tieren und Pflanzen verbergen sich feinstoffliche Wesen und überall stößt man auf Formen und Willen, die lichtvoll oder auch dämonisch sind. Wir beginnen zu spüren, dass auch in dem, was uns unbewusst erscheint, ein bestimmter Wille, eine Intelligenz wirkt, dass sich hinter dem Sichtbaren etwas Unsichtbares verbirgt, dass es in allen Dingen einen verborgenen Geist gibt, der sich selbst in jeder Bewegung, in jedem Fluss von Energie ausdrückt, quasi verteilt. Dieses erste Tasten, diese erste Wahrnehmung von etwas anderem ist der Ausgangspunkt für die Gottsuche der Menschheit. Und all die Begrenztheit, all die Unwissenheit, die damit verbunden ist, darf uns nicht dazu verleiten, diese Schritte zu belächeln oder zu verurteilen. Denn auch die Suche nach der Wahrheit des Menschen und der Wirklichkeit der Welt beginnt in Unwissenheit, in einer eher dunklen Wahrnehmung noch verborgener Wirklichkeiten. So scheint Anthropomorphismus den Menschen so sehr in den Mittelpunkt zu stellen, dass man sich Gott als einen vergrößerten Menschen vorstellt, in gewisser Weise absurd. Und doch steht dahinter die Wahrheit, dass der Mensch nur deshalb so ist, wie er ist, weil Gott so ist, wie er Gott ist. Und dass es tatsächlich nur eine Seele und einen Körper gibt. Dass Göttlichkeit die Vervollkommnung dessen ist, was der Mensch heute noch in unvollkommener Weise ist. Und dass der Mensch sich in den Mittelpunkt der Welt stellt, dass er alles nur aus seiner Perspektive sieht und auf sich bezieht, dass er sich selbst in allem sieht und dass er diese Welt dann als Gott anbetet, ist ebenfalls begrenzt und scheint uns in seiner Unwissenheit auf den ersten Blick auch falsch. Und doch steht dahinter die Wahrheit, dass sein eigenes Sein und das Allsein eins sind. Dass diese erste, begrenzte Wahrnehmung eine teilweise Spiegelung des Absoluten ist. Und wenn er dieses größere Selbst überall findet, dann findet er Gott, findet die tatsächliche Wirklichkeit in den Dingen, die Wirklichkeit aller Existenz. Und so ist es auch mit den unterschiedlichen und sich zum Teil widersprechenden Philosophien und Religionen. Auch hier ist der Schlüssel die Einheit, die hinter all dieser Vielheit und Vielfalt steht. Alle berühren, in welcher Form auch immer, einen Teil der einen Wahrheit oder greifen einer ihrer zahllosen Aspekte auf. Sie nehmen die materielle Welt, wenn auch nur vage, als Körper des Göttlichen wahr oder das Leben als weiten Pulsschlag des Atems göttlicher Existenz oder alles, was ist, als Gedanken eines kosmischen Mentals. Oder sie erkennen einen Geist, der mehr ist als das, der die Quelle und der Ursprung oder der Schöpfer ist. Manche finden Gott nur in Form des Unbewussten, als Materie. Andere sehen ihn als das eine Bewusste in unbewussten Dingen. Wieder andere nehmen ihn als unbeschreibbare, überbewusste Existenz wahr, zu der wir gelangen müssen und für die wir unser irdisches Leben zurücklassen müssen. Oder wir müssen dazu jegliche Trennung überwinden. Wir müssen sehen, dass er alles ist und dann auch kühn und furchtlos die enormen Folgen dieser Schau akzeptieren. Wieder andere beten ihn in seiner universalen Form an, als kosmisches Sein. Oder sie begrenzen ihn und damit sich selbst, indem sie ihn nur in der Menschheit verorten, auf den Menschen beziehen. Andere verneinen jeden Bezug. Sie schauen ihn als Zeit- und raumloses Absolutes und weisen ihn in der Natur, im Kosmos, im Menschen zurück. Und wieder andere beten ihn als eine seltsame oder schöne oder einfach nur vergrößerte Form des menschlichen Egos an, oder als etwas, das all das in vollkommener Weise verkörpert, was wir hier nur unvollkommen sind. Höchsten Frieden, höchste Liebe, höchste Schönheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, höchste Weisheit. Oder wir sehen ihn als Herrn der Natur, als Vater und Schöpfer, oder als die Natur selbst, als universale Mutter. Wir suchen ihn als den Liebenden, der unsere Seele anzieht, dienen ihm als Meister allen Wirkens, beugen uns vor ihm als dem einen Gott oder der vielfältigen Gottheit, vor dem einen göttlichen Menschen oder dem einen Göttlichen in allen Menschen. Oder wir entdecken den einen, in dessen Gegenwart wir mit allen Wesen im Wirken und im Leben eins werden, eins mit allem, was in Zeit und Raum ist, eins mit der Natur, ihren Einflüssen, ihren materiellen Kräften. Die Wahrheit, die hinter allem steht, ist immer dieselbe, denn alle suchen das eine, göttliche, grenzenlose. Und da alles dieses eine, grenzenlose ist, muss es auch endlose Wege geben, auf denen der Mensch sich dem nähern kann, um es dann letztlich vollständig zu wissen. Und wenn die Vollständigkeit des Wissens das ganz natürliche, fast zwangsläufige Ziel ist, dann sollten wir versuchen, zumindest wäre das das Weiseste, uns die höchste und weiteste Schau, die höchste und weiteste Annäherung zu eigen zu machen, die wir wie folgt formulieren können. Brahman, das Absolute, ist der Geist, Spirit, das zeitlose Selbst und das Selbst, das die Zeit besitzt. Es ist der Herr der Natur, der Schöpfer, der Kosmos. Und es ist immanent in allem, was ist, was existiert. Es ist die Seele, aus der alle Seelen entspringen und zu der alle Seelen hingezogen werden. Dies ist die Wahrheit des Seins in der höchsten und weitesten Vorstellung, die wir von Gott haben. Dasselbe Absolute offenbart sich in allem, was relativ ist. Der Geist verkörpert sich in ein kosmisches Mental, ein kosmisches Leben, einen kosmischen Körper. Und die Natur ist seine Energie. Und alles, was die Natur zu erschaffen scheint, ist daher tatsächlich das Selbst und der Geist, der sich selbst in zahllosen Formen, Elementen, Wesen und Kräften manifestieren. In sich selbst, gegenüber sich selbst, gegenüber ihrer bewussten Kraft und aus Wonne, für die Wonne seiner verschiedenen Daseinsformen. Dies ist die Wahrheit des Daseins, zu dem uns das Wissen um die Natur und den Kosmos führt, und die wir dann tatsächlich erkennen, im Sinne einer wirklichen Erkenntnis, wenn sich unser Wissen um die Natur mit dem Wissen um Gott vereint. Diese Wahrheit des Absoluten rechtfertigt die Zyklen der Welt. Es verneint sie nicht. Denn es ist das Selbstsein, das alles Werden geworden ist. Und das Selbst ist die ewige Einheit all dieser Existenzen. Ich bin er. Kosmische Energie ist nichts anderes als die bewusste Kraft dieses Selbstexistenten. Durch sie, durch diese Energie, nimmt er als universale Natur zahllose Formen seiner Selbst an. Und da diese Energie auch göttlicher Natur ist, kann dieses Selbstexistente das Universale nicht nur umarmen, sondern auch transzendieren. Seine Gegenwart und seine Macht fühlt es im Einen, im Allen und in Allen und in den Beziehungen des Einen mit Allen. Und es besitzt so auf individuelle Weise seine vollständige Existenz. Dies ist die Wahrheit des Seins, in die sich der Mensch als Individuum erheben kann, in vollständigem Wissen um sich selbst, in Gott und Natur. Und so sehen wir sehr schön, dass dieses dreifache Wissen, das vollständige Wissen um Gott, das vollständige Wissen um sich selbst, das vollständige Wissen um die Natur, den Menschen zu seinem höchsten Ziel führen kann. Es gibt dem Leben, dem Wirken, all den Bemühungen des Menschen und der Menschheit ihren tiefen, weiten und vollständigen Sinn. Die bewusste Einheit von Gott, Seele und Natur im Bewusstsein des Menschen ist der Schlüssel und die Grundlage für seine eigene Vollkommenheit und die Realisation aller Harmonien. Sie wird unser höchster und weitester Zustand sein, ein göttliches Bewusstsein, ein göttliches Leben. Vielen Dank fürs Zuhören, habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, der evolutionäre Prozess, Aufstieg und Integration, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.